zu einer neuen Episode des Drachentüter-Podcasts. Ich bin Mike und habe mich mit Marcel und Michaela über den Actual Play YouTube-Kanal Rollenspieltisch unterhalten. Wie immer habe ich dir alle Links zur Episode und zu den nächsten Veranstaltungen in den Shownotes zusammengestellt. Und los geht's. Dann freut es mich, euch begrüßen zu dürfen bei der neuen Episode. Hallo Michaela.
Hallo Mike.
Und hallo Marcel.
Ja, grüß dich Mike, hallo.
Für diejenigen, die euch nicht kennen, wer seid ihr?
Ich würde sagen Ladies first, oder Michaela?
Ja, das war jetzt so klar. Ich wollte gerade sagen, lassen wir den Meister beginnen. Ja, wie bin ich zum Rollenspiel gekommen? Das ist ganz eine lustige Geschichte, eigentlich ganz kurz erzählt. Ich habe das auch noch dazu mal meinem Mann zum Geburtstag geschenkt, dass wir im Comicbuchladen im Ort eine Runde Dungeons & Dragons gespielt haben. Mit Corona hat sich das Ganze aufgehört und dann ein bisschen online verlagert, was dazu geführt hat, dass ich mich dann auch mit Freunden zusammengesetzt habe und wir das online weiterverfolgt haben und ich dann irgendwann mal beim Schlachtenwüter am Kanal gelandet bin, dort dann das erste Mal so Rollenspiel gestreamt habe und ja, die Leute kennengelernt habe, die uns dann zum Rollenspieltisch gebracht haben.
Der Comicladen hat D&D-Sessions gemacht.
Ja.
Eine Seltenheit.
Da gab es alles Mögliche, also von Miniatur bemalen über Warhammer-Runden, jede Menge Magic und Pokémon-Karten und eben auch D&D-Sachen, D&D-Spielrunden. Ja, mittlerweile ist er jetzt in Asten, ja.
Hast du vorher schon kennengelernt gehabt, also bevor du deinen Mann das geschenkt hast, oder habt ihr es einfach nur gesagt, okay gut, das habt ihr irgendwo gesehen und interessiert euch jetzt einmal?
Oh, du, wir haben eigentlich immer wieder verschiedenste Computerspiele auch gespielt, unter anderem natürlich auch Baldur's Gate oder so Diablo in die Richtung. Und irgendwann hat sich das halt angeboten, dass wir eben dann bei der Pia überlegt haben, eben zu spielen. Und wir gesagt haben, ja, dann halt das zum Geburtstag. Ich hatte die Auswahl zwischen spielen wir Magic oder spielen wir D&D und ich bin so froh, dass ich mich für D&D entschieden habe. Auch wenn er jetzt mittlerweile mein Ex-Mann ist. Beim Schlachtenwüter waren die ersten Runden tatsächlich noch D&D. Dann haben wir gewechselt zu Cthulhu, dann haben wir gewechselt zu Pathfinder, dann haben wir gewechselt zu DSA. Und dann haben wir als Gruppe gesagt, irgendwie wäre es cool, wenn wir nicht die Systeme alle 3 Wochen wechseln. Das hat er dann nicht so toll gefunden, woraufhin wir gesagt haben, ja, wir wollen jetzt trotzdem DSA spielen, wir machen einen eigenen Kanal. Und das war dann auch so der Zeitpunkt, wo wir kurz davor den Marcel in die Gruppe aufgenommen haben, weil wir gesagt haben, ja, wir bräuchten halt irgendwie einen Spielleiter, ne?
Kurz bevor wir weitergehen, das heißt, der Schlachtenmüter ist ein Kanal, der Actual Plays macht, wenn ich es richtig verstanden habe.
Ja, genau.
Und du bist da direkt eingestiegen, ohne viel Vorbereitung im Sinne von, wir machen einfach mit und fertig.
Das war auch noch dazu mal eine Ausschreibung auf Facebook, dass ein Mitspieler für eine Online-Runde gesucht wurde. Und ich habe mich, habe dann hingeschrieben und es hat gepasst und gesagt, ja, passt, spielen. Und am Abend des Spiels hat er gesagt, also ja, und wir streamen das, gell, wir zeichnen das auf. Und ich so, ha, ja, klar, toll, natürlich, was sonst, ne? Ja.
Und dann ist der Marcel dazugekommen. Marcel, was ist so deine Vorgeschichte?
Ja, also zunächst mal möchte ich gerne Lanze für Magic brechen. Magic ist nicht nur schlecht. Ja.
Das habe ich nicht gesagt. Ich habe selber mal Magic gekauft. Und das war's.
Es hat seine Höhen und Tiefen. Ist ja heute nicht Thema, aber ja, ich mag Magic auch gerne. Ja, also mein Kontakt aber zum Rollenspiel an sich hat schon zu Schulzeiten begonnen damals eigentlich. Und zu der Zeit, ja, manche erinnern sich vielleicht noch, gab es noch den einen oder anderen kleinen Laden mal in den etwas größeren Städten, der sich dem schwerpunktmäßig gewidmet hat. So auch bei uns im Stuttgarter Umfeld damals, das Heinzelmännchen, ja. Ein ganz charmanter Laden, der so ein paar Kostbarkeiten hatte, die einem natürlich als Heranwachsender Stunden in diesem Laden beschert haben, wo man nicht davon lassen konnte, da rumzustöbern. Und da bin ich auch über DSA damals gestolpert. Das war für mich so die nächste Stufe nach dieser Einstiegsdroge von diesen Abenteuerspielbüchern, die vielleicht einige noch kennen, diese von, wie heißen die?
Einsamer Wolf.
Irgendwas mit Ja, und die ganzen, ja genau, da gab es auch immer so Bänder. Der Flammende Berg oder wie sie alle hießen, ja. Kriege ich jetzt gar nicht mehr richtig zusammen, genau.
Der Hexer vom Flammenden Berg.
Richtig, 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 genau die. Und da war natürlich DSA so das Nächste, was komplexer war, was einem erstmalig so gezeigt hat, ja, das kann man auch in der Gruppe spielen und nicht nur allein. Und daraufhin auch erste natürlich Gruppen, ja, während noch der Schulzeit, Gymnasium jetzt bei mir. Und ja, da hatten wir halt Runden und die haben sich dann aber nach dem Abschluss irgendwie zerstreut, ja, weil da einfach die Leute in unterschiedliche Orte gegangen sind, auseinandergezogen sind und dann ist auch das Hobby ein bisschen eingeschlafen. Ja, es lief noch ein paar Jahre mit ein paar lokalen Leuten, aber irgendwann habe ich dann, glaube ich, wirklich 10, 20 Jahre lang so gut wie nicht gespielt. Und eines Tages habe ich dann wirklich online wieder einen ehemaligen Schulkameraden getroffen, ganz zufällig auf einer Online-Plattform. Und dann haben wir uns rein spaßeshalber über DSA mal ausgetauscht, wie lustig das doch damals war und dass ja jetzt schon die 5. Edition gäbe mittlerweile, nachdem wir damals, glaube ich, die 2. oder 3. gespielt hatten. Und dann haben wir aus Jux gesagt, naja, komm, dann lass uns doch mal wieder spielen. Und dann haben wir tatsächlich 2, 3 Leute noch aufgegabelt und haben angefangen, online zu spielen. Ja. Da war gerade auch die Technik so weit, dass das einigermaßen funktioniert hat. Ja, und seitdem spiele ich eigentlich wieder DSA. Ja. Also dazwischen vielleicht auch mal ein paar andere Systeme ausprobiert. Cthulhu, Shadowrun. Ich bin großer Warhammer 40k-Fan, deswegen auch so die Dark Heresy oder Rogue Trader-Reihen, die es da gab, habe ich sehr gern gespielt. Aber im Prinzip, das Herz ist beim DSA hauptsächlich geblieben. Und ja, ich spiele jetzt ungefähr, habe dann, weiß ich nicht, 5, 6 Jahre offline gespielt. Und dann kam irgendwann einer der Spieler auch vom Schlachtenwüter auf mich zu, mit dem ich schon meinerseits gespielt hatte, auch offline, und meinte, dass sie einen Spielleiter suchen für DSA, jetzt für eine Gruppe, die gerne im schwarzen Augesystem bleiben möchten. Und da habe ich mir das überlegt, weil ich auch noch eine parallele Offline-Gruppe hatte und es immer so ein bisschen, sag ich mal, aufwendig ist, 2 parallele Runden zu machen, wenn man jede wöchentlich spielt. Habe aber dann gesagt, nee, komm, ich habe Lust, das machen wir. Und da haben wir uns dann auch entschieden zu streamen und ja, wenig später auch sogar auf einem eigenen Kanal. Ja. Michaela, das war eh so eine abenteuerliche Geschichte. Ich weiß nicht, wie ins Detail wieder gehen möchte heute, aber ja, im Prinzip sind wir auf einem anderen Kanal gestartet, dann hat der Besitzer des Kanals keine Lust mehr gehabt an der Gruppe an sich.
Mitzuspielen, ja.
Genau, und dann mussten wir halt sagen, machen einen eigenen Kanal und spielen wir offline. Und da haben wir uns dann kurzfristig entschieden, wir machen einen eigenen Kanal und haben den dann wirklich, ich glaube, Samstag oder Sonntag haben wir erfahren, dass wir was machen müssen. Und am Montag stand der Kanal, am Dienstag haben wir gespielt, die nächste Runde. Ja. Also wir haben innerhalb von 2, 3 Tagen die ganze Infrastruktur hochgezogen. Das war schon eine sehr sportliche und anstrengende Zeit. Von einem Jahr war das jetzt ungefähr. Ziemlich genau. Und da hat auch jeder mitgeholfen, das möchte ich auch nochmal betonen. Also das ist auch nichts, man sagt ja immer gerne, der Spielleiter organisiert alles und sowas, ist ja gar nicht so. Ja. Spielleiter ist eigentlich nur der Spielleiter. Ja. In Wirklichkeit besteht die Gruppe aus 7 Leuten und jeder hat so viel getan und macht immer noch so viel. Das kann man nicht genug betonen, wie toll da der Einsatz ist von jedem Einzelnen und wie begeistert ich über die Truppe bin, mit der ich spielen darf. Super.
Das hört man immer gern, ja. Für mich ist es eine wichtige Frage. Ihr habt vom Schlachtenwüter gesprochen, dazwischen noch einen kurzen Ausflug, ja. Aber über welchen Kanal reden wir jetzt?
Das ist der Rollenspieltisch, wie man spricht.
Wie seid ihr auf den Namen gekommen? Der Hintergrund ist der, ich habe mir jetzt vor unserer Aufzeichnung natürlich den Spaß erlaubt, um mal einfach nur nach Rollenspieltisch zu googeln. Und natürlich kommt alles andere, nur nicht der Podcast.
Ja, wir wollten was Allgemeingültiges haben. Ich glaube, das war so der Konsensus, dass wir was haben, wo uns jetzt auch langfristig nicht unbedingt auf DSA festnagelt, ja, obwohl wir eigentlich aus dem DSA-Umfeld kommen. Das heißt, wir wollten jetzt keinen DSA-Begriff haben. Und wir wollten aber schon was haben, was man sich auch gut merken kann. Ja. Bei mir geht es selber so, wenn ich irgendjemand frage, auf welchen Kanal spielst du, und der knallt mir irgendwas um die Ohren, dass ich nicht mehr schreiben kann, habe ich erstmal ein Problem, mir das zu merken. Ja. Und da war auch der Grundgedanke, nimm ein Wort, das man sich gut merken kann und auch weiß, wie man schreibt. Ansonsten, Michael, ich weiß gar nicht mehr, was wir sonst so im. Wir hatten eine Reihe an Begriffen, glaube ich, die wir überlegt hatten. Aber wir hatten ja auch nur 3 Tage, ungefähr 2, 3 Tage Zeit.
Ja, die Entscheidung ist relativ zügig gefallen. Es ging im Endeffekt darum, dass wir gesagt haben, es soll nicht so spezifisch also zu einem System gehören, egal ob jetzt DSA, Cthulhu, D&D etc. Das heißt, wir haben einen allgemeinen Begriff gesucht. Wir waren uns einig, dass wir gern was hätten, das hängen bleibt, aber nicht dem ganzen Anglizismus unterworfen ist. Also wir spielen Deutsch, wir sprechen Deutsch, wir sind Österreicher und Deutsche bei uns am Rollenspieltisch. Dementsprechend haben wir gesagt, wir wollen einen deutschen Namen für uns. Und irgendwann kam einfach dann auf so, ja, wir spielen hier am Tisch, wieso nicht Rollenspieltisch?
Und natürlich auch die Diskussion, ob der Begriff schon belegt ist, das ist auch mal die Frage, ne? War auch witzig, weil wir alle gedacht hätten, Rollenspiel, das ist bestimmt schon belegt. Dann haben wir geguckt, nee. Aber ich dachte, okay, dann.
Die Entscheidung ist dann relativ schnell und einfach gefallen, weil wir dann wirklich gesagt haben, komm, das ist ein einfacher Begriff, das kann man sich merken, das kann man aussprechen, ohne sich dabei die Zunge zu brechen. Und es ist noch nicht belegt. Hey, alles, was wir wollten, erfüllt.
Ja, und es hat auch was Gemütliches, wenn man sagen kann, willkommen am Rollenspieltisch. Ja, es ist ja auch ein Gefühl, ja, den man dem Zuschauer geben möchte. Und ich denke, ja, das ist halt schon auch was. Wir sind jetzt wahrscheinlich auch vom Profil her eher was auf Atmosphäre ausgelegt ist, würde ich jetzt mal sagen, Michaela, korrigier mich, wenn ich da falsch liege. Also ich würde uns jetzt weniger als jemand sehen, der so auf kurzfristige Effekthascherei oder so, ja, Clickbait-Taktiken aus ist, sondern wir sind da schon eher welche, die versuchen, da was Immersives, Tiefes aufzubauen. Und ich finde es auch einen schönen Gedanken, dass man wirklich sagen kann, wir haben den Rollenspieltisch und da heißen wir alle willkommen, ja, so als Basisstation.
Ja, es ist schon so, dass wir eigentlich vorhaben, so unsere Zuhörer, unsere Zuseher mit an den Tisch zu holen, mit in die Geschichte hineinzuziehen. Also es ist nicht nur die Geschichte an sich, sondern es ist auch tatsächlich die Entwicklung der einzelnen Charaktere. Und
wie kann man sich das vorstellen?
Die Charakterentwicklung, meinst du?
Nein, im Sinne von, du meintest ja, dass die Immersion ja auch für die Zuseher da ist, beziehungsweise auch eine gewisse Art und Weise von Mitwirken des Zusehers oder der Zuseherin.
Mitwirken ist indirekt, wenn du jetzt sagst, die Leute kommen zu uns auf den Discord und es kommen halt dann auch einfach mal Input und Ideen oder Kommentare auf die Videos unter YouTube, wo du dann einfach mal sagst, okay, und das können wir mit aufgreifen. Das sind wir eigentlich auch immer total dankbar dafür, wenn da was kommt. Und ansonsten ist es uns einfach wichtig, dass wir auch wirklich unsere Charaktere rüberbringen. Also dass es jetzt nicht darum geht, dass ich es Michaela mich hier präsentiere, sondern ich, Michaela, bin die Spielerin von Neroli und was man auf dem Kanal sieht, ist die Figur Neroli. Also wir haben es jetzt auch gerade bei den aktuellen Folgen, die noch nicht ausgestrahlt sind, haben wir zum Beispiel auch dabei, ein kleiner Spoiler vielleicht, einen Streit zwischen den Charakteren. Aber der Streit ist wirklich zwischen den Charakteren. Es gibt bei uns in der Gruppe zum Beispiel kein Problem. Also es geht darum, die Geschichte zu erzählen und in diese Figur einzutauchen. Und ein Teil von uns macht es dann auch, dass wir eine Perücke aufsetzen, um leichter in diese Rolle schlüpfen zu können zum Beispiel.
Ja, ich denke, was auch ja, wichtig zu sagen ist einfach, was sich teilweise unterscheidet vom Fokus der Kanäle her, ist, bei uns ist es ein sehr fortlaufendes Projekt, ja, das weit über einzelne Abenteuerabende hinauswächst. Am Anfang standen vielleicht ja, einzelne Abenteuer oder Kampagnen oder da ist es danach gegliedert, logischerweise, wie die Theaterritter, mit denen wir begonnen haben, oder danach klar zum Entern, was eher in Richtung ja, Piraten-Karibik-Setting ging und jetzt mit unserem neuesten Schleiertanz in so einem 1001-Nacht-Setting. Jedes für sich ist ein eigenes Kapitel mit eigenen Orten und Nichtspielercharakteren, Themen, Bildern. Aber inzwischen zeigt sich bei uns auch was Größeres, dass aus diesen Kampagnen so ein zusammenhängendes Mosaik entsteht. Aus Figuren, aus Entscheidungen, ja, aus dem, was die Charaktere tun und welche Konsequenzen das mit sich trägt. Ja, das ist nicht so, dass wir, wie es in manchen Serien ist, so Monster der Woche spielen und die Helden lösen halt an drei Spielabenden Abenteuer und dann ist gut damit, sondern wir begleiten halt die Figuren über Monate und ja, jetzt schon ein Jahr hin und noch länger hinweg. Ja, die, manchmal scheitern sie auch, manchmal verletzen sie einander, wie es gerade Michaela gesagt hat, verbal, ja, dass man sagt, okay, es gibt auch mal Streit, aber darin wachsen sie auch. Ja. Und es gibt manche, die auch erst später wirklich zu sich finden oder mit der Gruppe ein neues Verhältnis entsteht. Ja. Und manches, was zunächst wie so ein Nebenmotiv wirkt, bekommt viele Abende später plötzlich noch eine Bedeutung, die wirklich große Auswirkungen hat und ja, die nicht nur unsere Spieler, sag ich mal, beeindruckt teilweise, was da so passiert, sondern auch der ein oder andere Zuschauer, man sieht es ja auch in den Kommentaren. Es ist schon teilweise krass, welche Wendungen und Langzeitentwicklungen sich daraus ergeben. Und das ist auch so ein großer Fokus von unserem Kanal. Ja, wir sind kein Sprint, wir sind eher ein Marathon, hätte ich jetzt gesagt, Michaela, oder?
Ja, definitiv. Und ich meine, als Beispiel dafür könntest du jetzt auch zum Beispiel hernehmen, Finale Theaterritter. Es war die erste Kampagne, es war ein sehr kontroverses Finale. Es war nicht klassisches Happy End, das muss man jetzt dazu sagen. Und das hat natürlich zu extrem vielen Rückmeldungen geführt. Es hat auch dazu geführt, dass Marcel sich als Meister einiges anhören müsste, so von wegen, das war Spielleiterwillkür und das hat sich so und so gar nicht zugetragen und das wäre gar nicht möglich gewesen. Aber ganz viele Spielabende später, mitten in Klar zum Entern, kommt auf diesen Moment nochmal so ein indirekter Fokus, weil du plötzlich verstehst, was in diesem Finale passiert ist und welche Auswirkungen es jetzt für eine halbe Kampagne später eigentlich immer noch hat. Wenn du dann feststellst, es war keine Spielleiterwillkür, sondern es sind tatsächlich Dinge passiert, die jetzt noch Auswirkungen haben. Ein halbes Abenteuer später.
Man hat im Prinzip Mitte der zweiten Staffel erst das Ende der ersten richtig verstanden, ja. Also es hat ein Ende, man versteht das auch in der ersten Staffel, aber erst Mitte der zweiten sieht man eine ganz neue Facette davon und denke, das ist was, was mir auch wichtig ist, so diese Komplexität der Handlung und auch, dass wir wenig mit Schwarz und Weiß arbeiten und sehr viel mit Grau. Ja, es gibt weder bei den Spielern noch bei den Nicht-Spielercharakteren gibt es das reine Gute oder das reine Böse, ja. Da wird man bei uns immer sehr differenziertes Denken sehen und auch einen sehr spannenden Umgang mit den Thematiken.
Mir drängen sich jetzt hier zwei Fragen auf. Und zwar Nummer eins, um wie viele mitspielende Personen handelt es sich jetzt in dem Fall?
Wir haben 6 Spieler und die Spielleitung. Also insgesamt sind wir zu 7.
Seit Gründung des Kanals.
Richtig. Ja, mehr oder weniger. Es hat sich dann eingependelt ab der 4. Folge. Ja.
Und ihr sprecht von Staffeln. Ist jetzt eine Staffel ein Abenteuer oder eine Kampagne oder wie kann man sich das vorstellen?
Ist ein bisschen schwer zu beschreiben, weil an für sich die Theaterritter, was ich immer gerne als Staffel 1 bezeichne, eigentlich schon eine Kampagne ist. Ja. Die hat für sich genommen 6 Bände. Wir haben das für uns, weil es für unsere Gruppe anders besser gepasst hat, in 4 Abschnitte strukturiert. Aber es ist trotzdem, weil wir eben über diese Theaterritter-Kampagne hinaus denken, für uns immer noch eine Art erste Staffel. Ja? Also die Theaterritter sind für uns eigentlich Staffel 1. Dann haben wir Klar zum Entern. Das ist ein anderes Abenteuer eigentlich, ein unabhängiges Abenteuer. Ist aber bei uns in einem Metaplot damit verbunden. Ja? Und ist für uns so eine Art zweite Staffel. Und wir haben jetzt auch noch Schleiertanz. Das fangen wir gerade an. Das wird Ende dieses Monats starten. Ist auch ein eigenständiges Abenteuer, ist bei uns aber auch in den Metaplot eingebunden und praktisch unsere dritte und letzte Staffel von diesen Helden. Also wir nehmen 3 Abenteuer, kann man sagen, und machen daraus etwas Großes.
Also jetzt muss ich kurz bei Schleiertanz mal einhaken, weil das gehört ja eigentlich zur nachfolgenden G7-Kampagne, also zur Splitterdämmerungskampagne.
Korrekt, du bist ja gut. Du bist ja gut informiert. Ja, richtig.
Ja, also Nummer 1, ich leite selbst die G7 und zweitens, ich hatte die komplette Splitterdämmerungskampagne zu Hause, ich habe sie dann verkauft, weil ich sie nicht spielen werde, weil ich immer noch in der Hälfte von der G7 hänge seit einiger Zeit. Also wir spielen seit ungefähr 15 Jahren, ja.
Ja, ich kann das verstehen. Da werde ich jetzt vielleicht etwas kontrovers auftreten, aber da bin ich jemand, der sehr gerne den Stoff strafft. Ja, also ich bin jemand, ich schaue mir gerne an, was sind die Kernpunkte, um die es geht. Und auf die möchte ich mich fokussieren. Ja. So kann man zum Beispiel die Theater der Kampagne sehr lange spielen. Das weiß ich auch von Zuschauern, die spielen. Man kann die sehr ausführlich und sehr lange spielen. Das ist die Frage, was ist die persönliche Zielstellung? Wir haben jetzt die komplette Kampagne im Prinzip in 28 Spielabenden gespielt. Das ist sehr schnell. Ja. Manchem vielleicht zu schnell. Für mich ist es so der Sweet Spot, um das, worum es geht, richtig rüberzubringen, wenn man sich nur darauf konzentriert. Ja. Aber auf der anderen Seite bin ich jemand, ich würde nie eine Kneipenschlägerei machen, wenn sie keinen bestimmten Zweck hat, und auch nie eine Zufallsbegegnung mit Wölfen, wenn man auf einem Weg reist. Ja. Das ist ein persönliches Fable. Ich sage immer, jede Szene oder jedes Spielabend bei mir muss einem bestimmten dramaturgischen Zweck dienen, und auf den arbeite ich gezielt hin.
Nur zwecks schnell durchboxen. Ich habe mal gehört, jemand hat die G7 an 4 Tagen durchgespielt.
Das finde ich tough. Ich habe sie selber einmal geleitet in der Offline-Runde und ich habe 1 Jahr gebraucht. Also man kann die schon auch straffen.
Ja, ja. Also ich straffe sie auch bis zu einem gewissen Grad. Und es gibt Dinge, die lasse ich weg. Das ist kein Thema nicht. Und ich muss sagen, was sogar noch interessanter sein würde für Charaktere wie Magier, wären ja eigentlich die Studien, die man machen könnte in diversen Klostern und Akademien zur Sternenkonstellation und Ähnliches, das wäre ein eigenes Studium in Wahrheit.
Ja.
Also ja. Ich habe mit meinen Spielern gesprochen, habe gesagt, okay gut, wir fangen an, wir schauen mal, wie weit das wir kommen. Früher haben wir einmal im Monat oder gespielt für den ganzen Nachmittag, also von 12 bis um 8 Uhr oder so. Jetzt haben viele Familien davon und dementsprechend spielen wir nur 2 Stunden alle 2 Wochen mal, weil es zeitlich nicht anders ausgeht.
Wir überlegen ja auch, irgendwann mal die G7 zu spielen. Wir hätten sie fast schon als nächstes ins Auge gefasst. Aber ehrlich gesagt, ich habe auch ein bisschen Angst.
Ich verstehe es.
Ja. Nee, weil erstens bindest du dich sehr lange daran. Ja? Das heißt, du musst auch so lange Lust darauf haben. Wenn du halt einen Kanal hast, es gibt nichts Größeres, das ich hassen würde, wie wenn ich die Hälfte fertig mache und dann keinen Bock mehr habe und es abbrechen müsste. Das wäre für mich sehr unbefriedigend, muss ich ehrlich sagen. Auch für die Zuschauer natürlich. Das ist wie wenn Netflix nach einer guten ersten Staffel plötzlich die Serie abbricht. Ja, das kann ich überhaupt nicht sein. Das wäre schrecklich. Aber im Endeffekt ist es halt so, als Zuschauer, wenn du was magst und du schaust es dir eine gewisse Zeit an und plötzlich ist es zu Ende, ohne befriedigenden Abschluss, ist nicht schön. Ja, und das kenne ich selbst als Zuschauer und das möchte ich auch, wenn ich etwas anbiete, nicht so präsentieren.
Ich möchte dir hierzu einen Tipp geben. Also eine Nicht-Empfehlung und eine sehr gute Empfehlung.
Okay.
Und die habe ich auch Lena Falkenhagen gesagt. Und zwar erstens, ich würde nie wieder die Verlassungssaga spielen.
Sehr witzig, aber aus einem anderen Grund, ja. Okay.
Aber was ich sehr gern wieder spielen würde und ich einfach als bessere Kampagne von den, das ist eigentlich ja, sind ja 2 Kampagnen, die eigentlich miteinander verbunden sind, ist die Simiala-Kampagne.
Das ist auch witzig, auch aus einem anderen Grund. Weil, nachdem wir jetzt
gesagt Gedanken
haben...
Gewesen.
Ja, ja. Nee, wir haben gesagt, die G7 schieben wir erstmal noch ein bisschen. Erstens, sie ist sehr episch, das muss man jetzt nicht so früh machen. Zweitens, man bindet sich lang. Und drittens, ich werde wahrscheinlich zerrissen, wenn ich irgendwas nicht detailgetreu wiedergebe. Da möchte ich mich erst charakterlich noch festigen, bevor ich mir das antue. Ja, da muss ich mich erstmal andere Kritik aussetzen, die nicht so scharf ist, damit ich da abhärte. Aber bis wir da sind, haben wir gesagt, Elfenkampagne. Weil ich bin so jemand, ich habe mich lang gesträubt gegen die Idee, eine Elfenkampagne zu machen, weil ja, man denkt immer, ja, sehr, sehr tiefe Lore natürlich von Elfen, sehr viele Vorurteile gegen Elfen. Auf jeden Fall Elfen, ja. Ja. Und da habe ich mir gedacht, aber eigentlich, wenn man sich jetzt vornimmt, das mal richtig cool zu machen, könnte es auch stark werden. Und ich habe mich da so ein bisschen gechallenged und ich ehrlich bin zu sagen, ja, ich möchte jetzt mal was Cooles aus einer Elfenkampagne machen. Und dann sind mir die Sternenträger so in die Hände gefallen und auch Simiala. Wobei mir die Grundidee von Simiala besser gefallen hat als das Abenteuer in seiner Exekution an sich, muss ich sagen. Weshalb ich dann letzten Endes zu den Sternenträgern tendiert bin.
Ich kenne die Sternenträger nicht so gut. Ich habe, glaube ich, 1 Abenteuer davon geleitet und war, ja, nicht so in Summe überzeugt.
Es hat eine spannende Grundidee. Aber wie bei den Theatern wäre das sowieso was, wo ich massiv umarbeiten würde. Also das wäre nachher nicht mehr 1:1 dasselbe und da stehe ich auch dazu. Ja. Das wird was, wo ich mir die Freiheit nehme zu interpretieren. Ja. So wie wenn jemand einen neuen Dracula-Film macht und sagt, ich nehme die Grundmaterie, aber mache was Eigenes draus. Ja. So in die Richtung wird das sein.
Das ist ein guter Tipp. Ich habe mir gestern den neuen Dracula angeschaut vom Luc Besson und ich war sehr positiv überrascht davon.
Du, ich denke, da muss man auch mal den Mut haben zu sagen, ja, das ist jetzt kein Gesetzestext, ja. Und wenn du ein Rollenspiel spielst und dich inspiriert was, aber dir gefallen jetzt einzelne Punkte nicht, dann mach's ja anders. Wenn du denkst, auf deine Gruppe passt es ein bisschen anders besser, dann mach das, ja. Weil ich denke, am Ende muss es uns gefallen und muss es eine tolle Geschichte geben. Und ob ich jetzt 20% vom Quellmaterial verwendet habe oder 50 oder 80, ist doch eigentlich egal. Ja, wenn das Endresultat so ist, dass wir glücklich sind, ist doch alles gut.
Ich kann da nur eines zitieren aus dem Grundregelwerk von Traveller, falls dir das was sagt.
Ich kenne Traveller, ich habe es aber nie gespielt.
Okay. Und zwar, es gibt da das offizielle Traveller-Universum und dann gibt es noch das deinige, also das von der jeweiligen Spielgruppe, das sich natürlich massiv davon unterscheiden kann.
Also nicht Kanon sozusagen.
Genau, also nicht Kanon. Es wird dort auch... Gibt es eigene Bereiche, die man gezielt bespielen kann natürlich, wo sehr viele Abenteuer stattfinden. Aber grundlegend gefällt mir das einfach im Sinne von, das ist euer Universum, das ist eure Runde. Und wenn das eure G7 ist oder euer Signaler, dann ist es anders als die von den anderen. Und das bringt mich aber zum sehr wichtigen Punkt, weil du gesagt hast, okay, du bist ja eigentlich, der Michele ist reingeworfen worden, damals im Sinne von, apropos, ja, wir nehmen ja auf und das wird gestreamt, als noch sehr... junge Spielerin, so gesehen. Aber wie war es so für dich, dieses Überrumpeln und plötzlich Kamera aktiv und so weiter und aufgezeichnet und ausgestrahlt und so? Wie war so der Eindruck für dich? Und wie war das Feedback von den Zusehern?
Also es war im ersten Moment schon tatsächlich ein Schock, weil ich überhaupt nicht damit gerechnet hatte. Ich hatte mich auf eine gemütliche Online-Runde gefreut und dann auf einmal solltest du da, ja, aufgezeichnet werden, dass du live spielst. Das war ja dann nicht nur Aufzeichnung, das war ja dann auch live via Twitch. Das war schon stressig. Also das hat schon Druck gemacht. Das war aber trotzdem, er hat uns gut abgeholt. Also das muss man ihm lassen. Er hat uns soweit ganz gut abgeholt, dass es für uns trotzdem immer noch so das Gefühl war, ja, wir sind halt Freunde, Bekannte, die da jetzt virtuell an dem Tisch sitzen und spielen. Und mit der Zeit legt man diese Scheu dann auch ab. Also ich glaube, die ersten beiden Spielabende habe ich mich tatsächlich relativ im Hintergrund gehalten. Ich hatte auch permanent das Gefühl, tomatenrot zu sein. Das war tatsächlich so, ich dachte, boah, ja, okay. Aber es hat dann die Spielrunde und das Abenteuer an sich tatsächlich Bock und Spaß gemacht. Und ich bin dann einfach in dieser Spielgruppe geblieben und das halt aufgezeichnet wurde, das war halt dann immer so der Nebeneffekt davon. Man gewöhnt sich dann irgendwann so dran, dass es dann eigentlich schon dazugehört oder überhaupt nicht mehr die große Sache ist.
Und wie war es dann, wie du dich das erste Mal gesehen, speziell dann gehört hast? Weil nehmen wir mal an, dass du natürlich die Episoden die eine oder andere mal angeschaut hast.
Ja, natürlich. Speziell jetzt dann auch die Folgen vom Rollenspieltisch, weil die ja durch mich bearbeitet werden.
Ah, okay.
Aber es ist tatsächlich so, die ersten Male sich selbst zu sehen, also zu sehen war jetzt nicht das Problem. Ich meine, man ist dann eher so, ich gehöre zu denen mit absolut selbstkritisch, mit, oh, da war jetzt die Brille nicht korrekt oder der Winkel nicht richtig, da hat es jetzt zu viel gespiegelt oder oh, hätte man sich vielleicht doch vorher schminken sollen, dass man nicht ganz so rot, käsig, wie auch immer aussieht. Aber das war noch so, dass du sagst, ja, das ist halt so die eigene Eitelkeit. Aber sich selbst zu hören, das ist nochmal ganz eine andere Nummer. Weil man irgendwie die eigene Stimme trotzdem anders im Kopf hat, als wenn sie einem dann zurückgeworfen wird. Aber das Ganze liegt jetzt auch doch schon ein paar Jahre zurück. Also mittlerweile habe ich mich an meine Stimme gewöhnt.
Aber du nimmst deine Stimme schon ein bisschen voller und ein bisschen tiefer wahr, oder?
Ja, so wie die meisten Menschen natürlich, ne?
Ja, ich hoffe schon, wie die meisten Menschen. Also, es gibt auch Leute, die ein bisschen anders gestrickt sind und anders gebaut sind, aber grundsätzlich ja. Ja, also ich hatte selbst viele Probleme am Anfang, wie ich den Podcast gestartet habe, dass sich die Leute selbst nicht hören wollten. Und weil ich bin immer mit Kopfhörern dann angerauscht, also Mikrofon und Kopfhörer, und die meisten haben dann gesagt, sie wollen sich nicht hören und dann habe ich gesagt, dann halt nicht. Seitdem ist die Art und Weise, wie ich wirklich Face-to-Face-Aufnahme mache, hat sich da ein bisschen geändert. Also das heißt, du bist im Nachhinein froh gewesen, dass man dich damit überfahren hat. Um es so einfach zu sagen, oder?
Ja, ja, im Nachhinein schon. In dem Moment war es ein Schock, aber es war tatsächlich ein Schock, den du nicht rückgängig machen konntest, weil es wurde ja dann eh schon aufgezeichnet und ausgestrahlt. Also das wäre nur so ein mit, dann spielst du gar nicht mit. Das war so ein All-in oder All-out. Also, ja, die Entscheidung war, ich will spielen, also All-in, was soll's. Ne? Und dann hat dabei geblieben.
Ja, finde ich mutig. Absolut. Aber ja, bei manchen Dingen, die muss man einfach erleben, ja. Um sie wirklich feststellen zu können. Also ich kann mich erinnern, ich bin viermal mit den Lawbusters, die werden dir vielleicht was sagen, Michaela, auch wenn in Marcel garantiert nichts, auf der Bühne gestanden, auf der JKU in Linz, in Salzburg, in Graz und in Wien. Und das erste Mal war für mich auch so im Sinne von, ja, ich weiß nicht, ob mich wer hört, ich weiß nicht, ob ich nicht leuchte wie Tomate. Und ja, und es war trotzdem, nach 5 Minuten war das Ding gegessen und es war einfach eine geile Zeit, ja. Aber das ist so dieses Lampenfieber, das man kurzfristig auch noch davor auch noch aufbaut zusätzlich. Ist ja sehr spannend.
Ja, einfach vor anderen aufzutreten, ist einfach was anderes. Ich meine, man kann es jetzt nicht ganz vergleichen wie beim Auftritt auf der Bühne, wo du ja performst, wo du weißt, was deine Rolle ist und was dein Sprechtext ist und so, wo du das auswendig lernst. Das sind halt Dinge, die dir jetzt im Rollenspiel eigentlich fehlen. Ja? Also ich weiß, es gibt Kanäle, die skripten, wir tun das nicht. Bei uns ist es wirklich so, du reagierst auf das, was die Würfel dir sagen oder was halt deine Mitspieler dir zuwerfen. Das ist so ein bisschen, ich vergleiche es ganz gerne immer mit Impro-Theater, wo du auch nicht weißt, was passiert. Und man muss sich daran gewöhnen, dass das so ist. Aber wenn man sich daran gewöhnt hat, macht es auch einfach wirklich irrsinnig viel Spaß.
Aber es ist ein wichtiger Punkt, den du gerade angesprochen hast. Und zwar, ich habe mich mit dem, also grundsätzlich mit Actual Plays ein bisschen beschäftigt, natürlich auch wegen Corona ein bisschen mehr als wie jetzt. Und dass gewisse Kanäle skripten, fällt auf natürlich. Oder was noch mehr auffällt, ist, wenn Charaktermotivationen nach hinten gestellt werden, um das Ziel im Vordergrund zu haben. Was meine ich damit? Im Sinne von, wir spielen zum Beispiel einen One-Shot mit Hausnummer 3-4 Stunden, wir müssen eine Prinzessin retten. Und die Gruppe würde bestehen aus 4 unterschiedlichen, sehr eigenständigen und sehr eigenwilligen Persönlichkeiten. Dann würde es in so einer Gruppe passieren natürlich, dass man sagt, okay, ja gut, irgendwer von der Gruppe wird schon die Prinzessin retten, ich gehe jetzt mal irgendwo in ein Haus einbrechen oder so. Und diese Dinge passieren bei so geskripteten oder extrem zielgerichteten Actual Plays gar nicht. Wie ist es bei euch im Vergleich dazu? Wenn du sagst, okay, ihr skriptet nicht, aber seid ihr sehr zielgerichtet oder wird für den Mitspielenden Platz gelassen, dass er seinen Charakter ausschmückt mit vielleicht Tätigkeiten, die vielleicht nicht ganz so 100% sind? Also so Dingen, die man halt einfach am normalen, regulären Spieltisch doch schon das ein oder andere Mal hätte.
Also wir haben das schon bei uns am Tisch. Und ich glaube, was man dazu sagen muss, ist, dass wir uns in diesem Jahr auch persönlich irrsinnig weiterentwickelt haben. Also wir als Personen genauso wie unsere Charaktere, die sich entwickelt haben. Und das führt jetzt tatsächlich so weit, dass wir jetzt in der aktuellen Staffel, also in Schleiertanz, für fast jeden Charakter schön langsam sogar einen Solo-Spielabend hatten, weil einfach sich aus dem Spiel Dinge ergeben haben, die dazu geführt haben, dass einzelne Charaktere dann einfach auch mal alleine losziehen. Also da hat ein Patzer einen kritischen Treffer getroffen und dann sind halt Dinge passiert, die die Gruppendynamik durcheinander gewürfelt haben. Und dann stürmt ein Spieler, also der Charakter, nicht der Spieler, der Charakter stürmt aus dieser Taverne und ward nicht mehr gesehen. Das kannst du nicht skripten. Ja, ich meine, du könntest schon sagen, jetzt der Patzer kommt und der hat dann als Gegenleistung den kritischen Treffer. Aber wenn das tatsächlich so, wie es bei uns jetzt war, einfach passiert, ja, dann ist das auch was, was du im Spieltisch tatsächlich feierst. Ja, weil wie oft fallen solche Dinge zusammen? Seltenst. Und dann greifen wir das aber schon auch auf. Und ich finde, das macht auch Marcel ganz toll, dass er sagt, wenn solche Dinge passieren, dann muss das aber auch wirklich eine Auswirkung haben. Und das hat es eigentlich immer.
Das heißt aber dann, also gerade wegen dem Beispiel, wenn jetzt eine Person rausläuft von der Gruppe, also ihr seid jetzt 6 aktive Spieler, dann würde die Session dann mit 5 Spielern oder Spielerinnen dann weiterlaufen und die eine Person, die da rausgelaufen ist, würde, wenn sich ein erweiterter Handlungsstrang ergeben würde, dann separat in einer eigenen Episode oder eigenen Folge weitergespielt werden, wenn ich es richtig verstanden habe.
Das haben wir jetzt in der aktuellen Staffel so gemacht. Davor hatten wir so einzelne Geschichten, wo halt dann einfach auch parallel oder halt nacheinander abgehandelt wurden. Marcel, korrigier mich.
Ja, es kommt darauf an, wie groß jetzt die Auswirkung ist, sag ich mal. Ja, wenn es jetzt nur, man kennt ja die Situation, dass auch mal gerne eine Gruppe sich teilt oder sowas, ja. Wenn das jetzt im übersichtlichen Rahmen ist, dann kann man es innerhalb einem gemeinsamen Spieler machen. Ja, dann sagt man, jetzt machen wir eine halbe Stunde hier und dann eine halbe Stunde da und dann ist das okay. Aber wenn das halt jetzt eine deutlichere Trennung ist oder ein größerer Konflikt, dann haben wir in einzelnen Fällen auch wirklich gesagt, okay, ihr fünf spielt jetzt heute hier weiter und in dem Fall Spieler 6. Wir treffen uns separat am anderen Spielabend, machen eine Stunde zusammen und gucken, was dein Charakter erlebt und nachher führen oder führen wir auch nicht in der nächsten Folge die Charaktere wieder zusammen, je nachdem, was passiert.
Und wie lange dauert dann eine Session? Also ich habe gesagt, am Dienstag, glaube ich, habt ihr angefangen zum Spielen. Ich gehe davon aus, Dienstag ist euer Stammtag, wo ihr spielt.
Richtig, ja. Also normal geht eine Folge bei uns, ich habe es selbst mal ausgerechnet, ich glaube so im Schnitt 2 Stunden 15 oder so. So der Durchschnitt, plus minus.
Und die geht jetzt aktuell in einem Offline-Schnitt und dann wird es veröffentlicht und nicht mehr rein auf Twitch direkt wie beim Schlachten.
Richtig, richtig. Wir machen das eigentlich immer nur, dass wir es on demand dann hochladen und nicht live spielen. Hat verschiedene Gründe, vor allem, weil es uns viel Stress rausnimmt, weil gerade dann, ja, wir wollen halt auch Outros machen, sagen wir dazu, ja. Wir haben immer eine Outro am Schluss jeder Folge, wo wir sagen, da machen wir Bilder passend zur Folge und unterlegen die musikalisch, um sozusagen nochmal die ganze Episode in 5 Minuten zu rekapitulieren, ja, dass man einfach nur mal einen immersiven Eindruck bekommt, was da passiert ist. Das ist sowohl nett als Abschluss, finde ich. Das war was ich immer haben wollte, ja, wo ich am Anfang ja auch durchaus mich verkämpfen für musste, gell, Michael, weil es halt Aufwand ist, ja. Aber
ja, vor allem ein Aufwand für mich.
Ja. Aber es ist halt auch so, dass wenn man jetzt zum Beispiel Folge 2 anschaut, ist es schön, wenn ich von Folge 1 die letzten 5 Minuten nochmal angucken kann, wenn es eine Woche her ist, damit ich nochmal weiß, was da passiert ist. Es ist einfacher, als sich 2 Stunden nochmal anzugucken. Finde ich einfach einen schönen Schlüssel, um den Übergang zu erleichtern.
Und das bedeutet, ihr werdet am nächsten Dienstag spielen und wann kommt die Folge dann raus?
Momentan haben wir einen großen Puffer, Michael, ne? weil wir jetzt gesagt haben, zwischen Staffel 2 und 3 machen wir einen Monat mal Pause, damit erstens auch die Zuschauer Zeit haben, ein bisschen das mal anzugucken, weil vielleicht nicht jeder jede Woche schauen kann. Zweitens, weil wir auch ein paar andere Dinge dazwischen machen wollten, wie noch ein Charaktervideo oder ein Onboarding-Video, dass mal ein bisschen neuen Zuschauern helfen, sich zu orientieren. Das heißt, momentan, wir sind jetzt vom Spielen her mit Episode 7 durch schon, haben aber noch nicht mal Episode 0 ausgestrahlt. Die kommt erst in einer Woche.
Von der aktuellen Staffel?
Von der neuen, ja, von der dritten.
Wenn ich es richtig verstanden habe, dann strukturiert ihr gerade ein bisschen um, also ihr baut den Kanal ein bisschen um.
Wir versuchen einfach, weil am Anfang hatten wir noch nicht so viel Content, wie es normal ist, wenn du einen neuen Kanal hast. Aber mittlerweile, wir haben vorher darüber gesprochen, haben wir 67 Videos. Wenn du jetzt als neuer Zuschauer kommst, bist du erstmal verloren. Ja, würde mir auch nicht anders gehen auf Kanälen. Das heißt, du brauchst irgendeinen Orientierungspunkt und den haben wir versucht, damit ein bisschen abzufangen, dass wir sagen, okay, da erklären wir dir, wie funktioniert es mit Staffeln bei uns, was, wenn man neu ist, was wird empfohlen, zuerst anzuschauen, um den Gesamtkontext zu verstehen. Einfach ein bisschen Orientierungshilfe. Und ich denke, das wird wichtiger, je umfangreicher dein Kanal wird.
Wie viele Charaktere wurden schon getauscht?
Wir haben 6 Spieler und insgesamt 9 Charaktere jetzt gehabt. Das heißt, die Hälfte ist schon mal getauscht worden. Durch narrative Ereignisse. Also das bedeutet nicht Tod unbedingt. Das kann Tod bedeuten. Das kann aber auch bedeuten, die Geschichte einer Figur ist zu Ende erzählt. Ja, und ist rund. Insofern, und es ist eigentlich in den meisten Fällen in Mitspielerabsprache gewesen, kann man so sagen, oder Michaela? Also in 66% der Fälle Mitspielerabsprache.
Ja, doch, eigentlich schon. Also
ja.
Ich glaube, es gab nur eine einzige Situation, die eben in Frage gestellt wurde. Aber auch das hat sich eigentlich mittlerweile in Wohlgefallen aufgelöst, beziehungsweise hat auch dazu beigetragen, dass die Hintergrundgeschichten der Charaktere zu einem eigenen großen Handlungsstrang im Hintergrund der gespielten Kampagnen verlaufen. Das ist so der rote Faden, der jetzt quasi die Theaterritter mit Klar zum Entern und jetzt zu Schleiertanz verbindet.
Dieselbe Frage, die vorher der Michaela gestellt hat an dich, Marcel. Du kommst ja eigentlich aus der Offline-Welt so gesehen, also sprich ohne Livestream oder ähnliches. Wie war es für dich das erste Mal dann mehr oder weniger live oder hat für andere zu sehen, zu leiten und wie war das Feedback, beziehungsweise wie bist du mit dem Feedback umgegangen?
Ich hatte davor schon einmal für einen anderen Kanal eine Leitung überbrückungsweise übernommen gehabt. Also es war nicht ganz das erste Mal, dass ich gestreamt habe. Aber im Prinzip ist es so, ich war auch jemand, am Anfang konnte ich mich nicht selber angucken, weil das ist komisch. Ja? Das ist selten, dich selber auf Kamera zu sehen, dich zu hören. Einfach, weil es ungewohnt ist, glaube ich. Aber mittlerweile habe ich da stark an meinem Narzissmus gearbeitet. Und jetzt geht es schon viel besser. Nee, also ich glaube, man gewöhnt sich da einfach dran. Ja? Wenn man ein paar Mal das anschaut, allein um zu checken, ob das Material okay ist, bevor man es veröffentlicht, dann kehrt eine gewisse Normalität da ein. Ja? Einfach aus der Regelmäßigkeit heraus. Und ja, ich denke, mittlerweile haben wir so viele Spielabende, man vergisst das einfach nach einer Zeit auch, dass die Kamera mitläuft. Wobei es ist schon anders als eine Offline-Runde. Ja? Also ich habe mir auch gedacht, erst der Sprung von Offline-Runde zur Online-Runde mit Streaming ist natürlich immer, du musst eine Spur mehr aufpassen, was du sagst. Das ist ganz normal, wenn du nicht nachher unglaublich viel schneiden möchtest. Ja? Nicht, dass man jetzt im normalen Spiel lauter Sachen sagt, die man nicht sagen sollte, aber man überlegt sich trotzdem zweimal, was man sagt. Ja? Weil du hast keine Ahnung, wie irgendjemand auf irgendwas reagiert, was du sagst, wenn es komischen Kontext erscheint, ja, und wenn du nur aus dem Kontext gegriffen hast. Ja? Und als Spielleiter fühlst du dich da immer noch mehr im Spotlight, weil du einfach viel Redeanteil hast, wie vielleicht als Spieler, wo es vergleichsweise ein bisschen weniger ist im Schnitt.
Ja, also ich kann mich erinnern, das war während Corona, hat ein sehr bekannter amerikanischer Spielleiter plötzlich durch eine blöde Situation, die er eigentlich sehr witzig gefunden hatte, keinen Job mehr.
Ja, das ist eben das. Also du hast halt... Ja, du bist jetzt natürlich nicht bekannt in dem Sinn, ja, in dem Maßstab, wo wir das machen, ja. Aber trotzdem bist du halt online präsent. Und was du sagst, wenn es jemand sieht, den du kennst, kann natürlich auch entsprechend zitiert und wiedergegeben werden. Dementsprechend musst du darauf achten, wie du dich ausdrückst. Auf der anderen Seite sind wir jetzt aber auch nicht übersensibel. Ich glaube, den Ruf haben wir auch nicht, oder Michael? Dass wir da überempfindlich sind. Wir haben, glaube ich, eine ganz gesunde Mischung aus Menschenverstand, was man sagen kann und darf, ja, aber andererseits auch keine Überempfindlichkeit. Also wir sind jetzt auch da nicht so, dass wir ein Blatt vor den Mund nehmen, das sind wir auch nicht.
Also rein von den Videos, wenn man kurz mal reinschaut, sieht man ja, dass alle am Tisch erwachsen sind und manche erwachsener als andere. Also sprich, irgendwas 30 plus, glaube ich, ist ja bei euch der Altersschnitt irgendwo zwischen 30 und 40 oder sogar noch höher.
Ja, mindestens. Ja. Also ich glaube, zwei sind unter 40, der Rest drüber. Ja, aber die zwei unter sind auch in den 30ern. Also bei uns sind jetzt erfahrene Leute.
Ja. Ja, es ist, glaube ich, bei den Spielern genau wie bei den Zusehern, oder? Also was wir jetzt so ein Feedback auch gekriegt haben, unsere Spieler sind alle irgendwo zwischen 30 und 55. Und bei den Zusehern ist es auch so, dass wir irgendwo wissen, jetzt von 30 bis 50, 60 so. Und wenn du fürs eigene Publikum, also quasi für die eigene Altersgruppe halt Content produzierst, ist es auch irgendwie einfacher, dass du...
Es ist auch natürlich ein Stück weit, ja. Also wir wollen niveauvoll unterhalten, ja, mit gesundem Menschenverstand, aber wir sind auch nicht überempfindlich, ja. Und wir reißen auch mal einen Witz, ja. Und das muss auch okay sein. Im Rahmen des Vernünftigen, ja. Ich denke, da haben wir eine ganz gesunde Mischung und da lassen wir uns eigentlich auch nicht groß reinreden. Ja, wenn es jemand nicht gefällt, dann soll er nicht zuschauen.
Und wo sind die anderen momentan nicht anwesenden Mitspieler alles verstreut über Deutschland? Also du bist ja aus der Gegend rund um Stuttgart. Bei der Michaela weiß ich es, ist ja fast eine Nachbarin von mir. Und die anderen sind auch massiv verstreut oder seid ihr da eher gebündelt dann aus dem Raum Stuttgart?
Wir sind recht nordrhein-westfälisch geprägt eigentlich so im Schnitt. Da, wo halt auch die Bevölkerung sitzt in Deutschland im Schnitt. Ja. Einer ist ganz oben in Deutschland im Norden, aber außer mir dann im Süden und Michaela noch weiter im Süden, sind eigentlich, glaube ich, die meisten aus Nordrhein-Westfalen, wenn ich es richtig weiß.
sehr gut aufgeteilt und nicht handelbar für eine klassische Tischrunde.
Schwierig. Also regelmäßig wäre es schwierig. Ja. Das kann man mal machen für ein Jahrestreffen, aber da wöchentlich, monatlich sich zu treffen, das ist illusorisch.
Also wir haben es letztes Jahr im Herbst geschafft, dass wir uns einmal getroffen haben. Und selbst da war es leider gar nicht allen möglich, überhaupt anwesend zu sein. Also es gibt immer noch Mitspieler bei uns, die ich noch nie persönlich getroffen habe.
Das ist natürlich gerade bei so großen Distanzen schwierig. Gehen wir ein Stück zurück Richtung Technik. Ich habe es gesagt, die Infrastruktur habt ihr ja vor 3 Tage hochgezogen. Ich gehe davon aus, ihr nehmt das alles über OBS auf und womit spielt ihr dann am virtuellen Tisch? Was habt ihr für System? Roll20, Foundry?
Ja, wir verwenden Foundry. Also für den Spieltisch haben wir Foundry und für die Aufzeichnung, für die Kommunikation selber nutzen wir Zoom und ansonsten eben OBS über Michaela. Ja, im Prinzip das sind unsere technischen Plattformen, die wir zum Spielen und Aufzeichnen nutzen.
Zoom ist ja schon fast antiquarisch.
Ja, aber es funktioniert stabil eigentlich.
Ja, es hält die Verbindung stabil und es hat einen schönen Vorteil. Du musst zwar ein Abo bezahlen, damit du länger aufnehmen kannst. Also sonst könnten wir unsere Folgen nicht an einem Stück aufnehmen. Aber das bezahlt halt einer und nicht jeder. Und wenn du es vergleichst mit Discord, dann müsste ja quasi jeder ein Abo haben, nur damit er den Hintergrund ändern kann.
Das geht kostenlos auch.
Ja, aber da hast du nur bestimmte Möglichkeiten. Und wir haben aber quasi für jede Staffel, für jedes Abenteuer einen eigenen individuellen Hintergrund, der dann zum Overlay passt. Und das könntest du mit Discord nicht stemmen, außer jeder würde sich ein Discord-Abo dann kaufen. Und bei Zoom ist das egal. Das ist eigentlich ganz praktisch mit Zoom, weil du hast quasi einen Kalender drinnen, du erstellst dir deinen Termin und der macht dir automatisch immer den gleichen Channel. Das heißt, du teilst einmal den Link an deine Spieler. Und du, das ist für jene, die eben nicht so ganz technisch versiert sind, das ist halt einfach, wenn die wissen, okay, wir haben in unserem Discord angepinnt den Link und da klicke ich drauf und dann funktioniert das. Fertig.
Ich denke, Stabilität geht da auch ein Stück weit vor. Also wenn wir sagen, wenn wir es einfach haben und stabil, einfach, dass du auch keine Zeit verlierst mit der Technik.
Also wir halten es da wirklich pragmatisch, einfach und praktisch, so dass es für alle handelbar ist. Und soll es halt einfach so sein, dass wir zusammenlegen müssen, dass jeder 5 € im Monat bezahlt. Wenn es die einfachere Lösung ist, dann machen wir es halt so. Also das war bisher eigentlich nie das große Thema.
Das Wichtigste ist natürlich immer das, was einem liegt und das, was im Prinzip in der Gruppe funktioniert, ist einfach das Beste. Weil es soll ja eigentlich nicht einschränken, sondern nur unterstützen. Und deswegen finde ich die Entscheidung zu Foundry sehr spannend. Ich selbst nutze Foundry, ich bin ein sehr großer Fan von Foundry, ich bin aber auch ein sehr großer Kritiker bei Foundry. Meine grundsätzliche Frage an dich, Marcel, in welcher Version spielt ihr jetzt DSA 5?
Seit kurzem 13, sehr lange in 12.
Ja, eigentlich sollte ich schon auf die 14 gehen, gell?
Ich weiß, auch jetzt mittlerweile 14, aber ich habe einmal aus Versehen zu früh auf 13 geupdatet und so ein Hackmack damit gehabt, dass ich das nie wieder zu früh machen wollte. Weil einfach gewisse Module nicht mehr funktioniert haben und ohne die gute Michaela hätte ich das nie wieder zurückgestellt bekommen auf 12.
Ich wollte gerade sagen, sag danke.
Ja, da bin ich sehr dankbar.
Das war unser aller, muss man dazu sagen, oder? Dein Foundry zu reparieren war unser allererster Videocall.
Ja, ich glaube damals war ganz am Anfang. Ja, es gibt halt keine praktische Version direkt im Tool zu sagen, du willst jetzt einfach mal zurück in der Version. Ja, du kannst vorwärts, kannst du, aber rückwärts nicht. Und du kannst es natürlich schon machen, aber es ist dann nicht so einfach wie vorwärts. Und ich habe das noch nie gemacht. Ja. Und die Michaela wusste aber, wie es geht und hat mir dadurch geholfen, war fantastisch. Werde ich dir für immer dankbar sein.
Ja, aber das sind wirklich so Dinge, wenn du mit Foundry länger arbeitest, ich glaube, jeder hat das schon mal gemacht, dass er irrtümlich seine Version zu früh geupdatet hat und dieses Lehrgeld bezahlt hat, dass er dann zurückrudern musste, weil nichts mehr funktioniert hat, weil die Module einfach noch nicht nachgezogen sind und so. Und ich habe dieses Lehrgeld auch irgendwann mal bezahlt. Das ist schon eine Weile her. Ich glaube noch bei Version 10 oder so. Aber ich nutze es für meine Spielrunden genauso, Foundry. Und ja, ich habe es mit Roll20 versucht, damit bin ich nie warm geworden. Ich habe zwischendurch auch mal die einfache Version von Olber Rodeo verwendet. Die ist für einzelne Abenteuer ganz gut. Aber wenn du jetzt wirklich längere Kampagnen spielst, dann ist einfach, finde ich, Foundry total nett, weil du einfach auch alles so schön strukturiert, dauerhaft da drinnen behalten kannst. Also ich habe in meiner Runde jetzt zum Beispiel, wir haben fast 2 Jahre eine Kampagne gespielt und spielen in dieser Welt jetzt die Anschlusskampagne. Und ich habe das einfach dort alles abgelegt und kann jederzeit immer noch auf die Dinge zugreifen, sei es jetzt eine Karte oder sonst was. Das ist halt einfach schön. Ja, manches Mal muss man halt aufpassen, wenn das noch in der älteren Version erstellt worden ist, ob das noch 1:1 so funktioniert. Aber im Großen und Ganzen ist es ja auch einfach schon gut, wenn du an einem Ort beisammen wieder auf das Bild zum Beispiel verweisen kannst von dem NSC, den du vor einem Jahr schon mal gebraucht hast oder so.
Und das mag jetzt auch ein subjektives Gefühl nur sein, ja, aber ich finde es auch immer schön, wenn du als Spielleiter eine richtige Applikation hast und nicht nur was browserbasiert ist. Das fühlt sich anders an. Ja. Da kannst du mir erzählen, was du willst. Das ist irgendwie anders. Ja. Da hast du das Gefühl, du bist wirklich, du hast es bei dir. Ja. Und es ist nicht nur irgendwo abstrakt, irgendwo anders. Und also auch vom Handling fühlt es sich ein bisschen anders an. Für Spieler ist es anders, weil er greift eh über den Browser zu, aber für mich ist es halt ein Programm direkt hier beim auf dem Rechner dann.
Also ich kann nur eines sagen, also die Zukunft ist das Web. Das war der Spruch vor 10 Jahren, mittlerweile ist es wirklich.
Nein, das Internet ist nur eine vorübergehende Erscheinung.
Ja, und das Zweite, ich hatte mal eine sehr lustige Situation mit einem Mitspielenden in meiner Runde. Und zwar, diese Person sitzt für österreichische Verhältnisse in einer schlechten Landschaft, wo Internet zwar schon vorhanden ist, aber Bauernhäuser haben dicke Ziegelwände und da geht das WLAN halt nicht unbedingt gut. Also sprich, diese Person hat hin und wieder Ausfälle oder auch kurze Aussetzer und beim Hinverbinden auf meinem Foundry-Server dauert das auf der einen Seite etwas länger, weil die SA-Module einfach zu groß sind, meiner Meinung nach. Aber diese Person hatte dann immer einen schwarzen Schirm. Wir haben das probiert mit Firefox, wir haben das mit Edge probiert und so weiter. Und dann haben wir feststellen müssen, dass wenn du in Windows auf schwarzen Hintergrund setzt, also auf das dunkle Farbschema, kann es sein, dass es den Browser beeinflusst und der dann einfach alles auf schwarz umdreht. Dann siehst du nichts mehr, was bei Foundry los ist, unter Umständen. Also falls ihr mal sowas habt, einfach nur geil.
Ja, okay, klasse.
Das sind so die Nachteile. Aber wie gesagt, ich bin auch selbst ein großer Fan davon. Aber wie gesagt, ich muss jetzt auf die 14er hochziehen, weil ich habe eben die G7-Runde und auch eine Numenera-Runde und ein, zwei andere One-Shots und Ähnliches geplant und die verlangen alle den neuesten Plugins auf der 14er. Ja,
gib mir Bescheid, ob es sauber läuft. Dann mache ich es vielleicht auch.
Michael, du hast gesagt, du spielst mindestens eine Kampagne, wo du leitest. Was sind das für Systeme? Ist das DSA oder D&D?
D&D. Also lieben Gruß raus hier an alle meine Mitspieler, die sich dafür entschieden haben, zwar digital, aber offline zu spielen. Wir spielen alle 2 Wochen, jetzt wieder regelmäßig. Das letzte Jahr war ein bisschen holprig, aber das kennen, glaube ich, viele Gruppen, dass das einfach mal so phasenweise gibt, wo du mit Terminen einfach die klassischen Probleme hast mit ständig irgendwelche Kollisionen, aber jetzt läuft es wieder relativ stabil und ja, es ist keine klassische D&D-Welt, es ist eine reine Homebrew-Welt, die ich in der letzten Kampagne grundlegend erstellt habe und dann gemeinsam mit den Spielern weiter ausgebaut und mit Leben befüllt habe. Und jetzt arbeiten wir in der neuen Kampagne mit dem, was wir bereits erstellt haben, treffen die alten Charaktere der Spieler als NPCs wieder. Es ist auch eine sehr spannende Erfahrung, einerseits für mich als Spielleiter, die alten Charaktere zu spielen, weil man ja dann doch dessen würdig sein möchte, was die Spieler erschaffen haben. Und trotzdem jetzt die neue Geschichte zu erzählen, ist gerade eine sehr spannende Phase. Und ja, ich freue mich dann drauf, wenn sie entdecken, was noch so für ganze Überraschungen auf sie warten.
Ja, das klingt ja fein. Ja, wie geht es jetzt bei eurem Kanal weiter? Demnächst fangen dann die ersten Episoden an von der aktuellen Staffel. Was schätzt ihr, wie viele Episoden werdet ihr vermutlich benötigen für die Staffel oder für das Abenteuer?
29.
Er hat es schon durchgerechnet.
Nein, das ist meine Schätzung. Ja. Willst du eine Zahl hören? Ja, dann kriegst du erst eine 29. Ne? Nee, ich plane immer relativ viel. Ja. Natürlich können die Spieler das durchkreuzen und das passiert regelmäßig. Am Anfang hätte ich mit 22 Teilen gerechnet, mittlerweile sage ich Richtung 30, ja. Weil sich's deutlich anders spielt wie gedacht, aber ja, plus minus Richtung 30.
Weil Charaktere ein Eigenleben entwickelt haben und eine Sonderfolge gebraucht haben und das hat dann zusätzliche Folgen sind, die du nicht auf dem Schirm hattest. Aber du hast in Korswand schon gelernt, dass du mit uns immer eine Folge mehr rechnen musst, ne?
Ja, Korswand war mein Waterloo. Ja. Da habe ich gedacht, 3 Spielabende sind wir durch und es waren 6. Aber war cool. War das gut. Aber ich muss auch sagen, Schleiertanz ist ein Stück weit mein Herzensprojekt, mein Herzensabenteuer. Ich liebe Schleiertanz. Ich habe es auch schon ein paar Mal geleitet davor mit anderen Spielen. Und ich weiß mittlerweile, wie es abläuft oder ablaufen kann. Und da ist es natürlich auch immer spannend, Varianten dazu zu spielen, mal ein bisschen was anderes auszuprobieren und bestimmte Nichtspielercharaktere auch mal in eine andere Konstellation ein bisschen zu bringen. Und ja, eigentlich will ich gar nicht, dass es endet, Michaela. Ich finde es eigentlich, ich mag Schleiertanz. Das spielen wir jetzt sehr lange noch. Solange es Spaß macht, spielen wir es weiter.
Also ich sage ja jetzt nur, dass ich den neuen Charakter schon erstellt habe für die nächste Kampagne und ich möchte sie spielen, ja? Also wer unseren Kanal jetzt kennt, wer unseren Kanal zugeguckt hat, der weiß, ich spiele Neroli, eine violetthaarige Halbelfe und ja, für Sternenträger werde ich dann zu einer Zwergin wechseln. Und um es noch ein bisschen lustiger zu machen, der gute Lasse, der jetzt den Zwerg Dolgrin spielt, hat beschlossen, soll ich das jetzt verraten?
Natürlich. Das hast du schon angedeutet.
Ja, jetzt habe ich schon angedeutet, gell? Also ich glaube, die Haarfarbe steht noch nicht fest, oder?
Nicht blond hieß es.
Nicht blond, ja. Ich habe gesagt, vielleicht weiß, einen langhaarigen Elf auf jeden Fall.
Also die Elfe, Halbelfe wird zum Zwerg und der Zwerg wird zum Elf, ja.
Und der Rest bleibt gleich?
Nein. Also wir wechseln die Charaktere komplett. Die Saga dieser Charaktere wird mit Schleiertanz abgeschlossen. Es ist auch viel, also wenn man überlegt, das sind dann Anfang 70 Episoden in Summe für diese Charaktere. Das ist echt eine Menge.
Ja, dann bleibt mir nur eines zu sagen. Danke, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Und viele andere Zuhörer, hoffentlich und Zuhörende, werden sich sicherlich den einen oder anderen YouTube-Schnipsel oder auch, wenn möglich, die ganzen Episoden nachsehen oder hören.
Ja, wir hoffen es doch. Und dann immer am besten mit den Theaterrittern beginnen. Ja, das ist immer am besten.
Ich danke dir, Marcel.
Ja, wir danken dir, dass du uns hattest.
Und ich danke dir, Michaela.
Ja, vielen Dank für die Einladung und dass du dir Zeit genommen hast.
Ja, und auch, dass du sympathischer warst, als du hättest sein müssen. Ja, vielen Dank.
Danke. Danke.